Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch nach den ersten Schlichtungsgesprächen im Streit über das Bahnprojekt Stuttgart 21 bleiben die Fronten verhärtet. Vermittler Geißler kritisierte heute die Entscheidungsprozesse bei dem Projekt scharf. In Deutschland sei die Zeit staatlicher Basta-Entscheidungen vorbei. FDP-Chef Westerwelle dagegen warnte vor einer Lähmung Deutschlands, wenn sich Großprojekte wie der Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs nicht mehr durchsetzen ließen.
Der Bauzaun als Anziehungspunkt und als Symbol für das Trennende in der Stadt. Bürger, die sich informieren, Plakate, Zettel mit Meinungen, Contra, aber auch Pro, über Stuttgart 21 wird diskutiert. Das alles hätte viel früher geschehen müssen, meint Heiner Geißler, der Vermittler. Nun sollen die Argumente ausgetauscht werden, die Schlichtung im Internet und Fernsehen übertragen.
Und dadurch wird ein ganz klares Zeichen gesetzt, dass die Basta-Politik, die ja vor allem in den vergangenen Jahren eine große Rolle gespielt, eben nicht mehr in die Zeit passt und total antiquiert ist.
Ministerpräsident Mappus und seine Verkehrsministerin Gönner streiten für das Projekt. Die Ministerin zeigt sich einsichtig.
Es ist so, dass wir soweit gar nicht auseinander sind mit Herrn Geißler. Dieses Projekt zeigt eins, dass man die Menschen offensichtlich weit mehr mitnehmen muss, dass die Verfahren, die wir haben, offensichtlich dazu nicht ausreichen. Und die Frage ist, wie kann man es gestalten?
Ausgelöst wurde die Schlichtung auch durch Demonstrationen. Wissenschaftler fordern, die Politik müsse bei Großprojekten die Bürger besser beteiligen.
Ein Projekt, was zwar formal entsprechend der parlamentarischen Demokratie richtig abgeschlossen ist, immer wieder kommunizieren, dem Bürger klarmachen, die Bedeutung erklären. Nur dann wird dieses System auf Dauer eine Chance haben.
Im Streit um den Stuttgarter Bahnhof diskutieren nun Befürworter und Gegner kommenden Freitag miteinander, und zwar öffentlich.
Die Koalition streitet weiter über die Themen Zuwanderung und Integration. Auslöser war die Äußerung von CSU-Chef Seehofer, Deutschland brauche keine Zuwanderung aus anderen Kulturen. Der Zuzug von Fachkräften sei ausreichend geregelt. Dem hatten schon gestern Arbeitsministerin von der Leyen und Bildungsministerin Schawan widersprochen. Auch an der Parteibasis sorgt das Thema für Diskussionen.
Sie spielen in Harmonie, aber die von Horst Seehofer fortgeführte Zuwanderungsdebatte spaltet selbst die Kapelle beim 125-jährigen Bauernhofjubiläum im fränkischen Knoblauchsland.
Seehofer hat recht. Seehofer sagt das, was wahrscheinlich viele von den deutschen Leuten denken.
Zuwanderung hat es ja immer gegeben in jedem Land. Und das ist ein Schmarrn. Wenn ich sowas verbiete, dann ist irgendwann vorbei.
Grünen-Fraktionschef Trittin übt die bislang schärfste Kritik am CSU-Vorsitzenden.
Herr Seehofer bestärkt und macht Ideen hoffähig, die sonst nur bei Rechtspopulisten angesiedelt sind.
Solche Anschuldigungen weist die CSU zurück.
Ich halte es für vollkommen unangebracht zu sagen, dass diejenigen, die sich jetzt Sorgen machen um Integrationsprobleme in Deutschland, diejenigen, die dafür sorgen wollen, dass Integrationsdefizite geringer werden, dass die einfach in die rechte Ecke gestellt werden.
Im Bericht aus Berlin verteidigt auch Hessens Ministerpräsident Bouvier die Linie Seehofers. Dadurch würde die Etablierung rechtsradikaler Parteien unterbunden.
Wenn man sich mal um Deutschland herum anschaut, was da passiert ist, in den Niederlanden, in Schweden, in Dänemark, Österreich schon länger, alles Länder, teilweise sehr liberale Länder, wo am rechten Rand Protestparteien entstanden sind, die es sehr schwer machen, dort noch eine vernünftige Regierung zu bilden. Und genau das wollen wir verhindern.
Der Zuzug ausländischer Fachkräfte sei in Ordnung, wenn zuvor keine inländischen Arbeitnehmer die Jobs übernehmen könnten, so Bouvier.
In der Integrationsdiskussion werden nach Ansicht von FDP-Generalsekretär Lindner religiöse Fragen überbewertet. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt Lindner, das Christentum sei nicht die deutsche Staatsreligion, sondern ein persönliches Bekenntnis der Bürger. Im politischen Gemeinwesen habe jeder die gleichen Rechte und Pflichten, unabhängig von Herkunft, Glauben und Geschlecht. Streit bahnt sich in der Koalition auch über ein anderes Thema an, Gentests bei der künstlichen Befruchtung. Bislang ist es verboten, einen Embryo vor dem Einpflanzen auf vererbbare Krankheiten zu untersuchen. Der Bundesgerichtshof hat aber einen Arzt freigesprochen, der solche Untersuchungen trotzdem anbietet. Die FDP will nun das Verbot lockern. In der Union gibt es dazu keine einheitliche Meinung.
Eine Eizelle künstlich befruchtet. Bevor der winzige Embryo in die Gebärmutter eingepflanzt wird, kann er auf Erbkrankheiten untersucht werden. Die Methode heißt Präimplantationsdiagnostik, kurz PID. Wissenschaftlich kein Problem, doch rechtlich gibt es eine Grauzone, die neu geregelt werden muss. Die Kanzlerin hat sich bereits festgelegt, sie will PID verbieten.
In Abwägung aller Argumente, das ist keine einfache Entscheidung, ist es nahezu unmöglich, um nicht zu sagen unmöglich, eine Unterscheidung zu finden zwischen einer schwerwiegenden genetischen Krankheit und vielleicht nicht ganz so schwerwiegenden. Und deshalb, glaube ich, ist das Verbot das, was wir tun sollten.
Der Schutz des Lebens steht im CDU-Programm. Dennoch teilen nicht alle in der Partei Merkels Position. Es gibt auch Befürworter des Vorabgehentests an Embryonen.
Es ist ja ein doller Wertungswiderspruch, dass man das Zellenuntersuchen nicht zulassen will, dass aber die pränatale Diagnostik, also das Untersuchen des werdenden Kindes im Mutterleib, möglich ist. Diesen Wertungswiderspruch sollten wir auflösen.
Warum vor der Einpflanzung auf eine PID-Untersuchung verzichten, wenn das Gesetz einen späteren Schwangerschaftsabbruch bei Gendefekten erlaubt? Dafür hat auch die FDP kein Verständnis.
Mit der FDP wird es kein Verbot der PID geben. Wenn man Paaren Sorgen nehmen kann, wenn man Paaren einen Kinderwunsch erfüllen kann und schwere Erbkrankheiten bereits vor der Verpflanzung eines Embryos in die Gebärmutter erkennen kann, dann ist das ein ethischer Fortschritt.
Einig sind sich alle nur darin, ein neues Gesetz muss eine Mehrheit im Bundestag finden, eventuell auch eine über Parteigrenzen hinweg.
Außenminister Westerwelle ist auf Staatsbesuch in Indien. Bei seinen Gesprächen geht es unter anderem um die Rolle der beiden Länder im UN-Sicherheitsrat. Deutschland und Indien waren Anfang der Woche zu nichtständigen Mitgliedern gewählt worden. Westerwelle sagte, er wolle sich für eine Reform der Vereinten Nationen einsetzen.
Der erste Besuchstag stand ganz im Zeichen der Vergangenheit. An Humayuns Tomb, einem Grabmal aus der Herrscherzeit der Mogulen, begann die dreitägige Visite des Außenministers in Neu-Delhi. Das Monument gilt als Vorbild für das berühmte Taj Mahal. Doch bei dem Besuch geht es vor allem um Themen der Gegenwart und der Zukunft, um eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit und um gemeinsame politische Positionen im UN-Sicherheitsrat, in den Deutschland und Indien nun für 2 Jahre gewählt wurden.
Das ist auch eine große Chance für Deutschland bei einem so aufstrebenden Land wie Indien. Es geht aber auch und vor allen Dingen um die politischen Beziehungen. Und Deutschland und Indien, wir arbeiten die nächsten 2 Jahre zusammen im Weltsicherheitsrat. Und deswegen ist es auch angezeigt, dass wir uns eng abstimmen, auch bei der Lösung von regionalen Konflikten, auch gerade hier der Region.
Heute konnte sich der Außenminister mit seiner Delegation noch kulturhistorisch bedeutende Stätten ansehen. Morgen beginnen die politischen Gespräche. Indien ist umgeben von Konfliktherden. Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka und Nepal. Der deutsche Außenminister sieht Indien als den Stabilitätsfaktor in einer unsicheren Region. Aus diesem Grund wird das Thema Sicherheitspolitik und eine engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien auf diesem Gebiet ganz oben auf der Tagesordnung stehen.
Vor 100 Jahren wurde der erste Kibbuz gegründet. Die israelische Regierung feierte dies am Ursprungsort der Bewegung in Dganya Alef. Dort wurde 1910 die erste kollektive Wohn- und Arbeitssiedlung gebaut. Ministerpräsident Netanyahu sagte, die Geschichte der Kibbuz-Bewegung sei eng mit der Geschichte des Staates Israel verbunden. Heute gibt es in Israel mehr als 250 dieser Siedlungen. Grund und Boden gehören dabei der Gemeinschaft und werden von allen bewirtschaftet. Bei der Gasexplosion in einem chinesischen Kohlebergwerk sind mindestens 26 Arbeiter ums Leben gekommen. Rettungsmannschaften versuchen, zu 11 eingeschlossenen Bergleuten vorzudringen. Ob sie noch am Leben sind, ist unklar. Dichter Kohlenstaub erschwert die Rettungsarbeiten. Das Grubenunglück ereignete sich in der Provinz Henan nahe der Stadt Yuzhou.
Sie hätten nur zu gerne an Wunder geglaubt. Doch in Henan gibt es wohl kein Wunder. Wieder sind bei einem Grubenunglück Menschen umgekommen, wieder haben Frauen ihre Männer, Mütter ihre Söhne verloren. Andere hoffen noch, quälende Stunden der Ungewissheit. Ihre Verwandten gelten bisher nur als vermisst. Auf das Gelände der Mine dürfen sie nicht, die Polizei hält sie zurück. Wie so häufig in China sollen schlechte Sicherheitsstandards die Ursache für das Unglück gewesen sein. Die Grube ist unsicher. Sie kümmern sich nicht um die Sicherheit der Arbeiter. Das Einzige, was sie interessiert, ist ihre Produktion. Die Leiter des Rettungseinsatzes schätzen die Überlebenschance der vermissten Kumpel nur noch als gering ein. Zu viel Kohlestaub sei nach der Explosion in der Luft. Vermutlich tödlich für die Bergarbeiter. Auch von offizieller Seite gab es Kritik an der Sicherheit. Warum wurde mit der komplizierten Operation, bei der das Unglück passierte, nicht gewartet, die Kohleförderung nicht unterbrochen? Dann hätte man die Sicherheit besser gewährleisten können und die Gasexplosion wäre gar nicht erst passiert. Die chinesische Bergbauindustrie gilt als die gefährlichste der Welt. Im vergangenen Jahr haben nach offizieller Statistik mehr als 2600 Kumpel ihr Leben verloren.
In Chile sind nach der spektakulären Rettung von 33 Bergleuten einige der Arbeiter an den Unglücksort zurückgekehrt. Sie nahmen dort an einem Gottesdienst teil. Die Messe wurde im sogenannten Camp Hoffnung gefeiert. In dem Lager hatten viele Angehörige ausgeharrt, bis die Männer vor wenigen Tagen nach mehr als 2 Monaten aus der Mine San José befreit worden waren.
Die Bundesregierung will besser über irreführende Lebensmittelverpackungen aufklären. Dazu soll Anfang nächsten Jahres ein Internetportal eingerichtet werden. Dort können Verbraucher Produkte melden, bei denen ihrer Meinung nach der Inhalt nicht der Aufmachung entspricht. Diese Fälle würden dann von Verbraucherschützern geprüft und kommentiert, kündigte Ministerin Aigner in der Bild am Sonntag an. Auch die Hersteller könnten dann dazu Stellung nehmen.
Der deutsche Dirigent Kurt Masur hat den Klassik Echo für sein Lebenswerk bekommen. Der 83-Jährige nahm den Preis in der Philharmonie Essen von Hans-Dietrich Genscher entgegen. Mit der Auszeichnung ehrt die Deutsche Phonoakademie jedes Jahr in 21 Kategorien nationale und internationale Künstler aus dem Bereich klassische Musik. Unter ihnen auch der chinesische Pianist Lang Lang und der deutsch-amerikanische Violinist David Garrett. Die Klassik-Echos werden zum ersten Mal im Rahmen einer großen Gala-Veranstaltung vergeben.
In der Fußball-Bundesliga hatte Aufsteiger Kaiserslautern erneut eine Niederlage einstecken müssen, und zwar zu Hause gegen Frankfurt. Im zweiten Sonntagsspiel gewann Hoffenheim am Abend zu Hause gegen Mönchengladbach 3:2, und zwar durch Tore von Ba und Salihovic sowie ein Eigentor von Anderson. Für Mönchengladbach trafen Bobadilla und Idrissou. Die Tabelle sieht nach dem 8. Spieltag so aus: Dortmund und Mainz punktgleich vorn, 6 Zähler zurück Leverkusen, dann Hoffenheim und Hamburg. Die zweite Hälfte beginnt mit Meister München und Bremen, Schlusslicht ist Stuttgart. Profiboxer Vitali Klitschko bleibt Weltmeister im Schwergewicht. Der 39 Jahre alte Ukrainer besiegte in der vergangenen Nacht in Hamburg den US-Amerikaner Shannon Briggs einstimmig nach Punkten. Insgesamt hat der ältere der Klitschko-Brüder nunmehr 13 WM-Kämpfe bestritten, von denen er 2 verlor. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 18. Oktober.
Das Tief über Norditalien beeinflusst auch morgen noch das Wetter im südlichen Bayern und Baden-Württemberg. Sonst gibt vorübergehend hoher Luftdruck den Ton an. Von Nordwesten sind aber schon wieder neue Tiefausläufer zu uns unterwegs. Unbeständiges Wetter folgt. Im Süden fällt heute Nacht etwas Regen, sonst ist es klar oder neblig. Vereinzelt kann sich Reifglätte bilden. Am Tag südlich der Donau viele Wolken und noch ein paar Tropfen. Abseits einiger Nebelfelder ist es sonst freundlich. Gegen Abend kommt an der Nordsee Regen auf. Im Süden und in der Mitte schwacher Wind, im Norden wettermäßig bis frisch, an der Nordsee stürmische Böen. Heute Nacht Temperaturen zwischen 5 und minus 3 Grad, am Tag in Bayern teilweise nur 5 Grad, sonst 8 bis 11 Grad. Am Dienstag zieht ein Regengebiet von Nordwest nach Südost, dabei ist es windig, im Nordwesten später kräftige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Am Mittwoch vielerorts Schauer, die auf den Bergen oberhalb von 500 bis 800 Metern in Schnee übergehen. Ähnlich sieht es am Donnerstag aus.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr, heute mit Karin Mioska, darin eine Frage der Ethik, Koalitionsstreit um Embryonenschutz und ausführliche Berichte zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga.